ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Brigitte Buchsein, einer Frau, die Hürden aus dem Weg räumt und das auch noch gut gelaunt. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Brigitte Buchsein, stellen Sie sich doch mal bitte ganz kurz und knapp vor, beruflich.
Ich bin Vikarin, das heißt Theologin in Ausbildung, werde also in 1,5 Jahren Pfarrerin sein und bin jetzt eben auf dem Weg dorthin. Leute in der Wirtschaft würden sagen, ich bin Trainee, oder im Lehramt würde man eher sagen Referendarin.
Und vorher waren Sie Softwareentwicklerin, viele Jahre.
Genau, das war mein erster Beruf.
Sie haben dann eine Prädikantenausbildung gemacht und nebenberuflich Theologie studiert. Wie das geht, das müssen Sie uns nachher noch mal alles erklären. So ganz einfach ist das nicht. Sie sind gebürtige Westfälin, stammen aus Hagen. Als Baby sind Sie bereits erblindet. Und weil es in Hagen keine Schule für blinde Kinder gab, mussten Sie mit 6 Jahren in ein Internat, das 1 Stunde Fahrzeit von zu Hause entfernt lag. Können Sie sich noch daran erinnern, wie es war, von zu Hause weggehen zu müssen als kleines Kind?
Ich fand das richtig schwierig. Also für mich war Internatzeit keine leichte Zeit. Man denkt immer bei Internat an Hanni und Nanni und andere tolle Kinderbuchgeschichten, aber so war es nicht. Es war mit sehr viel Strenge und Kälte verbunden und es war einfach von zu Hause weg. Ich musste sonntags mittags von zu Hause los, kam erst freitags nach Hause wieder und fand es einfach sehr, sehr schade, auch von der Familie getrennt zu sein, und fand diese Zeit wirklich nicht leicht.
Wie haben Sie das ertragen?
Das frage ich mich heute auch manchmal. Es war ja nicht die erste Zeit, wo ich länger von zu Hause weg war. Als kleines Baby war ich wegen eben Augenerkrankungen auch schon länger im Krankenhaus, damals auch noch ohne Eltern. Und ich frage mich heute wirklich oft noch, wie ist das gut gegangen? Irgendwie habe ich mich, glaube ich, sehr früh immer auch mit anderen gut vernetzt. Im Krankenhaus damals schon eben mit Krankenschwestern und anderen Patientinnen und später im Internat dann mit Kindern, mit denen ich eben zusammen dort im Internat in der Schule war. Verbindungen, die ich bis heute habe. Und manche Kinder waren auch nicht im Internat, da durfte ich dann auch mal mit zu denen nach Hause, habe so ein bisschen mehr Wärme und Leichtigkeit gespürt. Und was mich sonst gestärkt hat, das weiß ich gar nicht, aber irgendwas hatte ich in mir, dass ich diese Zeit gut durchstehen konnte.
Hatten Sie einen Teddy?
Ah, ich hatte immer meine Kuscheltiere dabei. Und ich habe übrigens heute immer noch einen Teddy, den ich schon hatte, als ich ein Baby war. Also der ist schon heute sehr alt, aber ist immer noch da. Hatte ich von meiner Patentante. Der hat mich immer begleitet, und eine Puppe. Und ich brauche bis heute immer, habe ich gerne auch Sachen mit, wenn ich länger irgendwo bin.
Ich habe neulich eine Karte von einer Freundin bekommen. Da war ein Teddy drauf und da stand, ich weiß, was Liebe ist. Da ist jemand, der immer da ist. Und der Teddy ist bei vielen schon bei ganz kleinen Kindern da, ist Tröster, man kann in sein Fell reinschniefen, ja. Und er verzeiht alles.
Ja, ich habe wohl auch viel geweint im Internat, und meine Mutter war ganz entspannt, weil sie sagte, die Erzieherin sagt, du weinst nicht. Und habe ich gesagt, ach, ich weine doch immer erst, wenn sie aus dem Zimmer raus ist. Das hätte ich heute natürlich nie mehr gesagt, und sie hat sich natürlich auch Sorgen gemacht. Aber ja, so war es halt, als ich Kind war.
Erst ab der 10. Klasse konnten Sie die Schule dann in Hagen besuchen. Hat die Zeit im Internat Sie selbstständiger gemacht, Brigitte Buchsein?
Ich ein Stück weit selbstständiger, aber auch nicht unbedingt. Also weil man ist natürlich auch in einem sehr geschützten Raum, hat nicht so viele Wege, die man selbstständig zurücklegt. Deswegen war es schon auch wichtig, dass ich dann später eben auf einer regulären Schule war und wirklich auch den Schulweg allein zurückgelegt habe und eben doch sehr viel mehr Selbstständigkeit dann auch nochmal erlangt habe. Was man heute übrigens auch in Internaten für blinde Kinder macht. Aber als ich eben in der Grundschule war, war da doch vieles auf einem Gelände. Und deswegen war es wichtig, dass eben später dann auch noch der andere Schritt dazu kam. Also es war punktuell selbstständiger oder mehr zu sagen, mal gucken, was ich selbst hinkriege. Und mehr Selbstständigkeit, dafür braucht es dann noch ein paar andere Dinge mehr.
Mathematik und Religion waren ihre Lieblingsfächer. Nach dem Einser-Abitur haben sie Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Karlsruhe und in Amsterdam. Nun haben ja viele Menschen Angst vor neuen Orten, neuen Gegebenheiten, vor Veränderung. Sie haben das nicht, oder?
Ein bisschen vielleicht schon, aber ich suchte immer auch die Herausforderung. Und meine Mutter war eine sehr beschützende Frau, was ich auch verstehen kann. Sie wollte wirklich, dass es mir gut geht. Und ich dachte, wie kriege ich es denn hin, rauszufinden, ob ich mein Leben selbst organisieren kann, ob ich selbst mir da die Hilfe holen kann, die ich brauche. Und ich dachte, ich glaube, dafür muss ich weg. Und die meisten, die mit mir Abi gemacht haben, haben in Dortmund, in Bochum oder an ähnlichen Orten studiert. Viele sind zu Hause wohnen geblieben. Und ich wusste, wenn ich in diesem vertrauten Bereich bleibe, dann kann man so wenig ausprobieren. Und deswegen dachte ich, ich muss mal springen, ich muss los. Und deswegen habe ich mir ganz bewusst einen Ort ausgesucht, der weit weg war. Auch wirklich, um ein bisschen mich selbst zu fordern. Hab dann anderen gegenüber oft sehr cool gewirkt, was ich nicht immer war. Aber im Nachhinein dachte ich, es war gut. Und je häufiger ich sowas probiert habe, desto sicherer wurde ich, es geht. Es kann gelingen. Und einfach mal wagen, probieren. Das Schlimmste, was hätte passieren können, dass es nicht klappt und ich dann doch vielleicht wieder ins Ruhrgebiet gegangen wäre. Aber es wäre ja nicht schlimm gewesen. Und deswegen dachte ich, ruhig mal probieren.
Amsterdam, da kommt ja noch mal dazu, dass es keine deutsche Stadt ist, dass Niederländisch gesprochen wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man als blinder Mensch schon auch ein bisschen mehr Furcht hat, sich da zurechtzufinden, oder nicht?
Insgesamt ist es ja immer so, dass wenn eine sehende Person an einen fremden Ort geht, sie kann auf Straßenschilder gucken, sie kann die Wege sehen, die sie zurücklegen will. Ich muss ja immer alles lernen. Man muss viel mehr organisieren. Also es gibt spezielle Trainings, mit denen man Wege lernen kann. Dafür gibt es speziell ausgebildete Personen. Darum muss man sich aber vorher kümmern. Man kann nicht einfach los und sagen, ja, los geht's. Man muss wirklich einfach vorher telefonieren, organisieren, Fragen, Anträge stellen, weil all das muss ja auch finanziert werden. Es ist immer ein Zusatzaufwand. Und Amsterdam war natürlich noch spannend. Es ist auch die Stadt mit vielen Grachten.
Viel
und die
Wasser.
Werden, ja. Die werden nicht mit Zäunen abgesichert, sondern mit Pfosten. Und meine alte Studenten-WG in Karlsruhe hat immer überlegt, wann ich zum ersten Mal in die Gracht falle. Ist aber nie passiert.
Brigitte Buchsein, Sie arbeiteten bei der alten Leipziger Versicherung in Oberursel. Wie fanden Sie sich denn in dem Gebäude zurecht? Das ist ja ein großes Gebäude.
Auch da war es dann wieder so, wirklich die ersten Tage, wo ich dort war, da ging es darum, dass auch wieder eine Trainerin mit mir ins Gebäude gegangen ist und mit mir die Wege geübt hat. Und später, als dann Stellwände wegkamen, das Großraumbüro noch viel freier wurde, da kamen die nächsten Herausforderungen. Wie finde ich meinen Schreibtisch? Wie finde ich zum Ausgang wie zur Toilette? Und da wurde zum Beispiel ein Leitsystem dann im Gebäude verlegt, damit ich wirklich meinen Schreibtisch gut finden kann. Und ich muss schon lächeln, das liegt jetzt immer noch. Also ich bin nicht mehr da, aber das Leitsystem ist noch da.
Sie haben neben Ihrem Vollzeitjob als Softwareentwicklerin Theologie studiert, einschließlich Griechisch und Hebräisch. Gibt das denn die Blindenschrift überhaupt her?
Jein, also es geht schon. Es gibt eben auch für Hebräisch und für Griechisch Blindenschrift. Es gibt ja auch heute in Israel blinde Menschen und in Griechenland. Deswegen muss es auch eine Blindenschrift geben. Was spannend war, dass das Altgriechisch zum Beispiel nochmal ganz anders war und ich da ein bisschen selbst anpassen musste. Das war ganz spannend. Meinem Computer, also unser Griechisch-Dozent hat uns Übungen und Texte gegeben als Datei. Und dann habe ich sie lesen wollen und merkte, oh, es ist ein Lückentext. Und dann spürte ich, diese ganzen Zeichen, die es gibt im Altgriechischen, dafür gibt es nicht immer ein Braillezeichen, weil es einfach die im Neugriechischen nicht gibt. Und da musste ich selbst ein bisschen am Computer anpassen. Und da dachte ich, ach, wie toll, dass ich jetzt so einfach die Berufe zusammenfügen und ich da keine Scheu hatte, da an Dateien ein bisschen zu manipulieren.
Haben Sie das auch anderen zugänglich gemacht?
Noch nicht.
Noch nicht, aber Sie werden das tun. Ne?
Vielleicht.
Ja. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, Brigitte Buchsein, dass Sie sehr lösungsorientiert Probleme angehen. Wie oft benutzen Sie den Satz, das kann ich nicht.
Ziemlich selten. Man kann doch erstmal probieren, ob nicht doch was geht. Und mein Gedanke ist immer, erstmal ausprobieren und erstmal schauen, ob es nicht doch möglich ist. Und wenn es dann vielleicht nicht geht, nochmal überlegen, was man an den Rahmenbedingungen ändern kann, dass es doch geht. Ob dann nochmal ein kleiner Rest bleibt, weiß ich nicht, aber erstmal auf jeden Fall probieren.
Sind Sie eigentlich die Älteste zu Hause?
Nee, die Jüngste.
Aha.
Mit Abstand.
Wie viele Geschwister haben Sie?
Ich hatte 3, einer ist leider schon verstorben und war eben das Nesthäkchen.
Gleich sprechen wir weiter über die Stolperfallen in Ihrem Leben, physisch und psychisch. Aber erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von ABBA, Waterloo. Was gefällt Ihnen daran?
Ach, bis heute mag ich ABBA unglaublich gerne. Ich bin damit aufgewachsen, das war die Musik meiner Jugend. Und bis heute mag ich es, durch die Wohnung zu tanzen, wenn ich die Musik anmache, und bin einfach gut gelaunt, wenn ich sie höre.
Waterloo von ABBA. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast ist heute Brigitte Buchsein, blind von Baby an. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Brigitte Buchsein, Sie scheinen über außerordentliche Kraftreserven zu verfügen. Steht ein Hindernis im Weg, räumen Sie es weg. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Woher nehmen Sie diese Energie?
Da fühle ich mich einfach irgendwie beschenkt. Also ich merke schon, dass ich da ein bisschen stärker ausgestattet bin als manche anderen. Und merke, dass es einfach aus mir herauskommt und fühle mich da wirklich, ja, reichlich ausgestattet.
Popeye, der Seemann, hat immer Spinat gegessen. So ein Geheimrezept gibt es bei Ihnen nicht.
Ich habe kein Geheimrezept, aber ich glaube schon. Ich bin jetzt Theologin, bin auf dem Weg, Pfarrerin zu werden, und ich glaube einfach, dass Gott mir da eine ganze Menge mitgegeben hat.
Wir wollen uns mal diesen Stolperfallen, diesen Hindernissen widmen. Zunächst mal ganz physisch. Sie bewegen sich mit einem Stock vorwärts. Sie können den ganz kleinen zusammenklappen, habe ich vorhin gesehen. Einen Hund möchten Sie nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Das werde ich auch oft in der Schule gefragt von Kindern und ich sage, ich kann euch vernünftige Gründe nennen. Der hat keinen Platz bei mir in der Wohnung und er braucht zu viel Zeit. Aber das Eigentliche ist, dass ich keine Hunde mag.
Okay. Sie schaffen das auch ohne?
Im Großen und Ganzen. Es gibt immer mal Herausforderungen, wenn keine U-Bahn fahren, weil ich einfach auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen bin oder insgesamt auf den öffentlichen Verkehr. Oder wenn Baustellen plötzlich auf meinem Weg sich befinden, wenn mehr und mehr Elektroautos um mich herumfahren. Also es gibt immer wieder alte und neue Herausforderungen. Aber im Großen und Ganzen geht auch da wieder eine ganze Menge.
Sie haben mal in Frankfurt eine Stadtführung für Sehende angeboten. Allerdings haben sie die mit Spezialbrillen ausgestattet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und die hatten dann nichts zu sehen und sie haben diese Stadtführung mit ihnen gemacht. Was war das Ergebnis?
Alle waren erstmal ein Stück weit erstaunt, was man dann doch alles wahrnehmen kann, auch wenn man nicht sieht, auch an Atmosphäre eines Platzes oder auch an, ja, insgesamt an der Stimmung, an der, ob es irgendwas groß ist oder eine schmale Gasse. Also da waren sie erstaunt, aber waren auch alle ein Stück weit, glaube ich, angestrengt, überfordert, weil sie sagt, man muss sich auf so viel konzentrieren. Und das ist auch im Alltag so. Ich bin es gewohnt, ich weiß es, dass ich wirklich auf alles achten muss um mich herum, was man hört, was man mit dem Stock fühlt, woran man sich erinnert. Man muss ganz viel zusammenbauen. Das ist für mich Alltag und für die, die es nicht gewohnt sind, ist das oft dann ganz schön anstrengend.
Ja, ich versuche mir das vorzustellen. Das ist schwer. Ich hätte das wahrscheinlich mal mitmachen müssen. Wenn Sie in ein Café gehen und sich da hinsetzen, worauf achten Sie?
Ich sitze zum Beispiel sehr gern so, dass die Wand hinter mir ist, dass ich also nicht noch Geräusche hinter mir habe, sondern maximal zu drei Seiten. Da fühle ich mich dann ein bisschen geschützter, habe hinter mir den sicheren Raum, also die eben nicht noch mehr Eindrücke und so kann ich mich dann mehr auf das einlassen, was sonst auf mich zukommt. Und das mag ich dann aber auch wieder sehr gerne, den Geräuschen folgen, vielleicht mal ein paar Gesprächsfetzen, die Stimmung aufnehmen, dann kann ich es genießen.
Und worauf achten Sie? Auf die Gesprächsfetzen, schnappen Sie die auf? Also ich mache das zum Beispiel gerne, weil ich immer Stoff brauche für meine Geschichten. Ich schnappe dann was auf. Tun Sie das auch?
Mache ich auch gerne. Also in Cafés, in der U-Bahn. Finde es einfach ganz spannend, was so der Alltag mir manchmal so mitgibt an Geschichten.
Es ist ja wirklich schwierig, finde ich, von meiner Seite aus gesehen. Wo und wie kann ich oder eine Passantin oder ein Passant Ihnen helfen, ohne übergriffig zu wirken?
Ich finde es immer wundervoll, wenn Menschen helfen, aber immer so, dass sie Hilfe anbieten. Dass sie fragen, kann ich helfen, wenn ja, wie? Und auch irgendwie ausstrahlen, wenn ich jetzt sage nein, dass es dann auch in Ordnung ist. Also ich mag es wirklich gern, wenn am Hauptbahnhof eben jemand mich fragt, ob er mir helfen kann, die Tür zum Zug zu finden oder ähnliches. Für mich ist es dann ein Stück leichter und bin aber auch froh, wenn ich sagen kann, nee, jetzt ist auch alles klar, einen Platz finde ich jetzt selbst oder so. Also ich mag es wirklich gern, dieses Aufeinander achten und das immer mit eben einer guten Art der Kommunikation.
Apropos Hauptbahnhof, das ist ja ein schwieriges Pflaster, oder?
Ach, ich finde, eigentlich fühle ich mich da ganz sicher und kenne mich dort gut aus, kenne das ganze Leitsystem am Bahnhof, durfte damals auch, als es anfing, dass es verlegt wurde, mit überlegen. Und seitdem es eben diese Leitsysteme an Bahnhöfen gibt, geht es deutlich leichter und Bahnsteige, da fühle ich mich sicherer. Ich kenne wirklich den Aufbau des Bahnhofs sehr genau. Also der macht mir überhaupt keine Angst.
Was heißt Leitsystem?
Das sind diese Noppen und Rippen, diese Steine, die auf dem Boden verlegt werden, diese Leitelemente, die es eben als ganzes System gibt oder als einzelne Elemente an Querungsstellen, an Haltestellen, helfen blinden Menschen eben, sich zurechtzufinden, um eben ganze Wegstrecken wie an Bahnhöfen zurückzulegen oder einzelne Punkte auf der Straße zu finden. Also um eben die Haltestelle zu finden, die Querungsstelle und so weiter.
Es gibt Barrieren in den Köpfen vieler Menschen, Ängste, Menschen mit Einschränkungen zu begegnen, weil sie fürchten, etwas falsch zu machen. Kennen Sie das?
Ja, also ich habe oft das Gefühl, oder besser gesagt, ich habe es auch schon oft gehört, dass ich gesagt habe, andere gesagt haben, ich habe gar nicht erst gefragt, weil ich dachte, ich möchte ja auch nicht ihnen zu nahe kommen. Das kenne ich. Also dieses übergriffig sein ist in vielen Köpfen und dieses Menschen nichts zutrauen, wie viele Leute überrascht sind, wenn sie merken, dass ich ein Studium gemacht habe oder jetzt sogar zwei, das ist immer ganz erstaunlich. Oder die anderen denken, oh, wie Zugfahren das geht. Also viele Leute sind so überrascht, was alles möglich ist. Da muss ich immer lächeln, wenn ich dann ins Gespräch komme.
Wenn Sie in der Schule sind, was fragen die Schüler Sie?
Die Kinder sind witzigerweise sehr entspannt, locker, unbefangen. Die fragen manchmal ganz praktische Dinge, wie manches geht und trauen mir entweder ganz viel zu oder eben dann doch wieder weniger. Also mal denken sie, ob ich selbst Auto fahren kann, dann muss ich sagen, nee, nur als Beifahrerin. Dann fragen sie wieder, und Zähne putzen, kannst du das alleine? Also es ist manchmal lustig, was dann in zwei Fragen Abstand alles auf mich zukommt. Und da sage ich dann oft, mach mal die Augen zu und probier es selbst aus und dann wirst du merken, das geht auch.
Sie ärgern sich, Brigitte Buchsein, über Heilungsgeschichten in der Bibel. Warum?
Vor allem, wie sie weitererzählt werden. Heilungsgeschichten in der Bibel sind ja Geschichten über das wunderbare Eingreifen Gottes. Und wie sie oft heute wahrgenommen werden oder weitererzählt werden, ist es fast wie ein Mechanismus. Wenn man nur stark genug glaubt, wenn man nur richtig bittet, wenn man keine Sünde hat, dann wird man auch geheilt. Und das ärgert mich maßlos. Ich denke immer, ich werde genauso von Gott geliebt. Ich bin genauso gläubig wie, oder mal zweifle ich natürlich, aber das tun andere auch. Und deswegen bin ich nicht blind, weil da irgendwas falsch läuft. Und so wird es ganz oft noch verbunden und das ärgert mich sehr. Und Heilungsgeschichten, dadurch können eben Leute wie ich auch mal verärgert sein oder andere sind enttäuscht, weil sie eben diese Heilung nicht erleben. Und ich finde eben, dass man Heilungsgeschichten sehr achtsam erzählen muss, dass es eine Art des Eingreifens Gottes ist, aber eben es noch ganz, ganz anders sein kann, dass Gott mit uns eben agiert. Und deswegen bin ich da sehr sensibel, wie diese Geschichten heute erzählt werden und plädiere sehr dafür, sie anders zu erzählen als Aufbruchgeschichten, als Geschichten, wo etwas möglich wurde, vielleicht auch eben ohne körperliche Heilung. Und da muss man heute, glaube ich, noch mal ganz anders drüber nachdenken.
Ich sehe die Heilungsgeschichten ganz anders, mehr so. Alle Menschen brauchen Heilung. Niemand ist sein ganzes Leben lang heil. An Körper und Geist. Niemand. Und Blinde sehend machen, habe ich immer im übertragenen Sinne verstanden. Den Blick der Menschen auf das Wesentliche zu richten.
Ja, so kann man sie auch auslegen, aber sie werden oft noch anders ausgelegt. Und weil sie eben oft noch anders ausgelegt werden, ist doch in vielen Köpfen drin, blinde Menschen sind nicht so in Ordnung, wie sie sind. Sie müssen erstmal normalisiert werden, emporgeheilt werden. Und solange das doch noch irgendwie in den Köpfen drin ist, müssen wir sehr sorgsam diese Geschichten erzählen. Ich habe
nie so gesehen. Auch Lahme gehend machen, das hat eine totale Faszination, weil ich immer denke, ja, Lahme gehend machen, das betrifft ja auch mich, raus aus der Komfortzone, in der du dich da eingerichtet hast. Beweg dich.
Solange man es so sieht, gut. Aber dann muss man auch immer auch noch mal schauen, wie auch diese Vokabeln blind, lahm bewertet werden. Was ich auch für mich schwierig finde, blind ist für mich einfach auch eine Aussage über eine körperliche Eigenschaft. Sie wird dann aber auch immer negativ bewertet. Alles ist leidvoll, alles ist schmerzhaft, so liest man es oft in vielen Predigten. Alles ist eben dunkel, alles ist furchtbar. Und es ist doch einfach eine Beschreibung für eine körperliche Eigenschaft, wo etwas anders in meinem Leben ist, aber nicht alles furchtbar und trostlos und so weiter ist.
Ja, aber im Gegenteil, ich würde da mal einhaken, wenn jemand über eine Eigenschaft nicht verfügt, sind dann die anderen Eigenschaften nicht ausgeprägter?
Das ist so und das Leben kann immer noch wunderbar und schön sein. Aber wie gesagt, bei vielen Predigten muss man da mal schauen, wie sie bis heute ausgelegt werden. Da ist eben dann das ganze Leben trist und furchtbar und leidvoll. Und davon müssen wir eben wegkommen.
Bevor wir weiterreden über Ihr Engagement für Sehbehinderte und Blinde, für mehr Teilhabe, für eine gerechtere Welt, hören wir noch eine Musik, nämlich Leuchtturm von der A Cappella-Gruppe Viva Voce. Ist das richtig ausgesprochen?
Viva Voce, ja.
Viva Voce. Was bedeutet Ihnen das?
Ich liebe A Cappella-Musik und mag es oft sehr, weil ich finde, diese Gruppen können oft mal ganz Stilles, Nachdenkliches zum Ausdruck bringen, allein mit ihren Stimmen, mal sehr viel Fröhlichkeit. Und ich gehe immer sehr gern zu Konzerten und war auch bei denen schon sehr oft.
Einige Gründungsmitglieder stammen vom Winsbacher Knabenchor. Mhm. Und daraus hat sich das gegründet, ja. Also stimmlich 1A, muss
genau.
man sagen.
Und das merkt man einfach.
Ständig Lärm auf den Straßen und Gedränge in den Gassen. Das Geschrei unter Kollegen, weil Entwicklungen nicht passen. Ebbe in der Großstadt, vermisst die Flut das weite Blau. Hier ist es kalt und nass, der Himmel grau in grau. Wenn's mir wieder mal zu viel wird, atme ich tief ein. Setz mich in meinen Leuchtturm und höhn mich hinein. Wenn's mir wieder mal zu viel wird, zieh ich mich zurück. Schau vom Leuchtturm aus aufs Meer und genieß ein kleines Glück. Immer wieder Smalltalk und seichte Shows im TV. Jeder ist Experte, weiß nix, das aber ganz genau. Politik von Lobbyisten, ein Leben für das schnelle Geld. Immer mehr versäumte Fristen, verkehrte Welt. Wenn's mir wieder mal zu viel wird, atme ich tief ein. Lauf hinauf in meinen Leuchtturm und höhn mich hinein. Wenn's mir wieder mal zu viel wird, bin ich wie ein Kind. Stell mich hoch oben ans Geländer, halt die Nase in den Wind. Zu viel wird und dir geht's nicht gut, dann finde deinen Leuchtturm und schöpfe neuen Mut. Wenn's dir wieder mal zu viel wird, lass die Sorgen sein, zieh dich zurück in deinen Leuchtturm, schalt die Lampe ein.
Das war A Cappella-Musik von der Gruppe Viva Voce. Zu Gast im hr2-Doppelkopf ist Brigitte Buchsein, Beraterin von Kommunen, Betrieben, kirchlichen Gremien. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den hr2-Doppelkopf Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2-Kultur. Und in der App der ARD Audiothek. Brigitte Buchsein, Sie engagieren sich im Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen. Was tun Sie dort genau?
Angefangen hat es vor vielen Jahren mit Fragen zur Mobilität. Also was kann man als Stadt tun, als Verkehrsbetrieb, als Kommune, damit blinde und sehbehinderte Menschen sich sicher, eigenständig bewegen können und somit Teilhabe haben. Möglich ist für sie. Damit fing es an und wie das oft in Vereinen ist, wenn man mit irgendeiner Aufgabe anfängt, kommen noch andere dazu. Hab dann auch angefangen, Menschen zu beraten, die eben Fragen zum Thema Sehbehinderung haben. Das sind oft Menschen, die eine Sehbehinderung bekommen, eben im Alter oder Angehörige. Bin dabei und bin auch seit vielen Jahren im Vorstand unseres Vereins. Habe also die ein oder andere Aufgabe und bin noch für Kinder und Jugendliche und deren Eltern Ansprechpartnerin, was mir auch viel Spaß macht.
Mir hat jetzt ein Freund erzählt, dass ein Tennispartner von ihm eine Krankheit hatte, der ist über 70 und ist binnen Tagen erblindet. Das ist eine Vollkatastrophe, weil er ja überhaupt nicht gewöhnt ist, blind zu sein. Und da kann ich mir vorstellen, dass so jemand schnell Hilfe braucht, Beratung. Was würden Sie ihm raten?
Also für solche Fälle sind wir eben genau da, weil ein Augenarzt kann diagnostizieren, kann vielleicht noch schauen, was medizinisch alles, nein, oder nicht, kann nicht, wird auf jeden Fall schauen, was medizinisch alles möglich ist. Aber wie dann Leben gelingen kann, trotz Sehbehinderung oder Blindheit, das kann ein Augenarzt, eine Augenärztin gar nicht leisten. Und da ist es gut, wenn wir dann ins Spiel kommen können, weil wir eben vorstellen können, welche Hilfsmittel gibt es alles, welche speziellen Trainings gibt es, um zum Beispiel eben dann mit dem blinden Langstock wieder den Weg zu finden. Aber wichtig ist es auch, Gruppen zu finden, wo man sich austauschen kann. Wie bist du damit umgegangen, als bei dir dann plötzlich das Sehen nicht mehr möglich war? So können sich Mitglieder von solchen Gruppen gegenseitig Tipps geben, stützen, aber auch spüren, hey, ich habe da einen Verlust erlebt und es ist normal, auch damit kämpfen zu müssen. Das ist wie der Prozess bei der Trauer um einen Menschen. Auch hier betraue ich etwas, was verloren gegangen ist. Und für all das eben, für Menschen informieren, ihnen Tipps geben, wie es weitergeht, aber eben auch den Rahmen schaffen, wie sie sich austauschen können, dafür ist unser Verein eben auch da.
Sie beraten zum Beispiel auch die Stadt Oberursel, da wo Sie leben. Ist das eine gedeihliche Zusammenarbeit?
Oberursel finde ich super. Also das ist, glaube ich, auch schön, dass das eine Größe hat, wo man sich wirklich kennt. Ich weiß, wer zuständig ist für welche Themen, die kennen mich. Und es ist wirklich eine gute Zusammenarbeit. Sie fragen mich auch, wenn mal etwas unsicher ist, wie kann man es hier genau gestalten, was ist wichtig, wo müssen wir uns noch weiterentwickeln. Auch da geschieht dann nicht alles von heute auf morgen. Wir können nicht alles sofort umbauen und manches braucht noch Zeit.
Aber da ist jetzt mal die Frage, was ist denn in den vergangenen Jahren umgebaut worden zum Beispiel?
Ganz viel. Also Oberursel war ja mal Hessentagsstadt und da war ja zum Glück auch waren viele Gelder da. Deswegen sind zum Beispiel alle U-Bahn-Haltestellen wirklich barrierefrei. Also für Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, eben zugänglich, aber eben für blinde und sehbehinderte Menschen auch. Das heißt, dort liegen auch diese Leitsysteme. Dort ist es eben eine akustische Ansage, wann die nächste U-Bahn kommt oder wenn es Probleme auf der Strecke gibt. Und ganz viele Bushaltestellen, Ampelquerungen haben eben auch diese Bodenindikatoren, also diese Noppen und Trippen, damit ich als blinder Mensch das finden kann. Also es hat sich schon eine ganze, ganze Menge getan.
Was ist mit den Parks?
Das ist ja ein sicheres Gebiet, da ist nicht so viel nötig. Wichtig wären noch Plätze. Plätze sind auch für blinde Menschen oft schwierig zu bewältigen. Da ist keine Orientierung da. Da müsste noch viel geschehen. Oder in öffentlichen Gebäuden, was weiß ich, die Stadthalle. Man müsste den Eingang finden und im Gebäude müsste sich noch einiges tun. Also auch da ist noch einiges anzustoßen. Und da sind wir weiter auf dem Weg.
Und beraten Sie auch die Stadt Frankfurt?
Da bin ich mit anderen natürlich zusammen, aber auch da sind wir eben dabei, welche Ampeln müssen weiter ausgebaut werden. Denn Frankfurt hat ja unglaublich viele Ampeln und noch viele, viele müssen mit Akustik und Vibration für blinde und sehbehinderte Menschen ausgestattet werden. Und wie man da dann eben einen Plan machen kann, welche als nächste drankommt, wie man findet, welche ist jetzt besonders wichtig. Da sind wir im Austausch oder auch da in Gremien, wo anderes entschieden werden. Also auch da mischt sich unser Verein ein.
Wer bezahlt das eigentlich?
Die Maßnahmen für die Bauarbeiten oder das Engagement?
Nein, die Maßnahmen.
Die Maßnahmen, das wird vom Land Hessen gefördert. Die Städte müssen aber natürlich auch was eben einbringen. Wobei, wenn man von Anfang an barrierefrei mitdenkt, also egal, ob man das jetzt auf der Straße macht oder in Gebäuden, dann ist das gar nicht so viel teurer. Wichtig ist es ganz oft, von Anfang an es mitzudenken und nicht erst im Nachhinein.
Das Nachrüsten
wenn
ist teurer.
Nachrüsten, dann müssen noch mal Bauarbeiter hin, dann muss noch mal die Straße aufgemacht werden und was ausgetauscht werden, dann muss noch mal etwas eingebaut werden. Das ist teuer. Wenn man es von Anfang an mitdenkt, dann ist es nicht so viel teurer. Aber wie gesagt, es wird auch vom Land Hessen gefördert und dafür gibt es auch Richtlinien und wie gesagt, da hat sich ja auch schon viel getan.
Sie gehen regelmäßig ins Theater oder auch in die Oper. Schaffen Sie das alleine?
Jein. Also es würde gehen. Also ich war auch schon alleine in der Oper, als mal ein Nachbar mir eine Opernkarte geschenkt hat. Da bin ich dann zur Oper hingegangen, zum Personal, habe gesagt, ich habe ein Ticket und die haben mich dann wirklich zum Platz gebracht. Aber das war auch wieder, weil ich mich getraut habe zu fragen und es hat super funktioniert. Da würde ich mir noch mehr wünschen, dass sowas auf der Homepage einer Bühne, eine, also ob Oper oder Theater, stehen würde und man sagen würde, wenn sie kommen, wir begleiten sie gern zum Platz. Aber in der Regel gehe ich mit Freunden, Freundinnen und das ist dann einfach auch ein netter Abend.
Wenn Sie Gottesdienst in einer fremden Gemeinde halten, das haben Sie als Prädikantin oft gemacht, wie kommen Sie da zurecht?
Ich lasse mich dort auch immer unterstützen und übrigens auch in meiner früheren Heimatgemeinde und jetzt in meiner Vikariatsgemeinde in Oberstädten, weil es für mich entspannter ist, wirklich dann gut im, zum Beispiel im Altarraum zu stehen. Ich möchte mich ja zur Gemeinde gut ausrichten können. Und da lasse ich mich dann gern von zum Beispiel einer Kirchenvorsteherin nach vorne begleiten. Und dann weiß ich, ich stehe gut zur Gemeinde hin. Und ja, das habe ich dann eben auch in fremden Gemeinden gemacht. Habe gesagt, ich komme gern zu euch, aber wir müssen das eben regeln, dass ich eben gut zur Kirche komme und mich im Gottesdienstraum gut bewegen kann.
Brigitte Buchsein, Sie beschreiben sich als Regisseurin Ihres eigenen Lebens. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Dazu gehört eben auch, dass Sie sich überhaupt nicht scheuen, um Hilfe zu bitten. Mussten Sie das lernen oder hatten Sie das von Anfang an drauf?
Ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn man eine Behinderung von klein auf hat. Es ist sowas Selbstverständliches, sich helfen zu lassen. Das ist ja auch gar nicht schlimm, sich helfen zu lassen. Und ich strahle das auch gerne aus, dass mein Wert nicht gemildert wird, wenn ich mich mir helfen lasse, wenn ich mich unterstützen lasse. Und dass ich zum Beispiel eben im Gottesdienst alles andere machen kann, aber mir natürlich jemand nach vorne helfen kann oder später dann zum Ausgang, wenn ich dann die Menschen verabschiede. Dass das eben ineinander greifen lassen kann, sich helfen lassen und wieder was für andere tun, dass das ein wunderbares Zusammenspiel ist.
Was können Sie definitiv nicht oder was fällt Ihnen zumindest sehr schwer?
Was kann ich definitiv nicht? Das ist gar nicht leicht, diese Frage zu beantworten. Also Autofahren kann ich nicht. Malen kann ich nicht, fotografieren kann ich nicht oder insgesamt Dinge, die sehr visuell gestaltet sind, was eben dann auch schwierig ist, in eine fremde Umgebung zu kommen. Ich kann nicht einfach sagen, oh, morgen fahre ich mal aus Spaß nach Bonn, sondern ich muss einfach mir vorher überlegen, was ist nötig, um irgendwo hinzukommen. Oder was ist auch nötig, wenn dann eben plötzlich die U-Bahn oder die Deutsche Bahn streikt? Wie komme ich dann trotzdem an mein Ziel? Da muss ich plötzlich viel mehr organisieren. Und was auch schwierig ist, eben mit großen Gruppen zu interagieren, weil da doch viel visuell passiert. Kleinere Gruppen oder eben das Zweiergespräch ist mir sehr viel vertrauter. Aber ich lerne jetzt eben auch, mit etwas größeren Gruppen umzugehen, in der Schule, im Konfirmandenunterricht. Da muss man einfach dann auch Wege finden, wie es dann trotzdem möglich ist.
Wie ist es mit im Schnee herumlaufen?
Ich liebe ja Schnee. Ich mag Schneespaziergänge, ich mag aber auch Langlauf und bin auch schon mal Snowboard gefahren. Das mache ich jetzt nicht mehr, auch wenn ich es konnte, aber ich liebe es auf jeden Fall auch im Schnee unterwegs zu sein. Aber nur dann, wenn ich es gerne möchte, wenn im Winter Schnee auf unseren Straßen ist, dann wird es wieder schwierig, nämlich dann all diese Markierungen auf dem Boden, die sind dann ja alle verdeckt und dann wird es schwierig, sich zurechtzufinden. Ja, dafür muss man dann auch wieder Lösungen suchen, wie man klappt.
Ja, kein Problem für Sie. Was, Brigitte Buchsein, täten Sie als erstes, wenn Sie sehen könnten?
Zweierlei. Ich glaube, ich würde gern an irgendeinen besonders schönen Ort gehen. Vielleicht dort, wo ich oft Skilanglauf mache, in den Bergen, dann ins Tal runter gucken. Also das fände ich toll. Und vielleicht einfach mal in den Spiegel schauen.
Tja, da sehen Sie rotes, lockiges Haar und dazu passend ein Kleid in einer schönen grünen Farbe mit Punkten. Sehr hübsch.
Ist mir immer wichtig, dass ich Sachen habe, die gut zu mir passen. Darauf lege ich schon Wert.
Wonach suchen Sie Ihre Kleidung aus? Haptisch, nach Stoff oder nach Farbe?
Beides. Ich muss mich im Kleid, ich trage sehr viel Kleider, weil ich mich darin sehr wohlfühle und ich muss mich in denen wohlfühlen, vom Schnitt her, vom Stoff her. Das ist ein Aspekt, aber ich will auch, dass es gut aussieht. Also wenn das gemütlichste Kleid in einer Farbe wäre, die mir nicht steht, würde ich es nicht kaufen, weil ich mag es schon auch für mich. Es gibt mir Sicherheit, wenn es eben auch gut aussieht. Und ich weiß, dass mir grün steht, ich weiß, dass mir blau steht. Da habe ich sehr oft solche Kleider an.
Und wer berät Sie?
Also ich habe mal eine Farbberatung gemacht. Da wurde mir eben erzählt, was ich für ein Typ bin, ein Frühlingstyp und welche Farben mir dann stehen. Und das gibt mir schon mal Sicherheit. Und dann mag ich auch gern mit manchen Freundinnen gehen, die mir dann Tipps geben. Aber habe auch zum Beispiel in Frankfurt einen Kleiderladen, wo ich mich mittlerweile traue, alleine hinzugehen. Und die wissen schon sehr genau, welche Schnitte ich mag, welche
Pink,
Farben.
Pink aber nicht.
Nein, also die würden mir nie was. Die sagen manchmal, da ist ein bisschen Pink drin. Aber das stört nicht. Das kannst du tragen. Und auf die verlasse ich mich sehr und bin bis jetzt noch nie enttäuscht worden.
Was erwarten Sie von Ihrem Alltag als Pfarrerin?
Ganz viel Kontakte mit Menschen und zwar mit ganz unterschiedlichen, in ganz unterschiedlichen Situationen. Das finde ich etwas sehr, ja, Wunderbares. Einfach Menschen begleiten können, Menschen von Gott erzählen, Menschen vielleicht in bestimmten Situationen Mut machen, ihnen sagen zu können, wie man mit Ängsten umgehen kann. Da eine neue Perspektive geben. Darauf freue ich mich sehr.
Steht Ihnen da eigentlich eine Assistenz zur Verfügung?
Ja, das war mal wieder natürlich ein bisschen ein Kampf, denn ein Amt, was eigentlich zuständig gewesen wäre, hat das Ganze abgelehnt, meinte, ich hätte kein Recht, meinen Beruf zu wechseln. Ich wollte schon klagen, habe es dann aber nicht machen müssen, weil ein anderes zuständiges Amt eingesprungen ist, was eben dann die Assistenz finanziert. Und ich habe 2 Assistenzkräfte, also nicht für die ganzen Stunden, weil ich ja, wenn ich die Predigt schreibe, da brauche ich ja niemanden dabei oder auch bei bestimmten Aktivitäten in der Gemeinde, wenn andere Ehrenamtliche dabei sind, brauche ich auch niemanden. Aber für viele Aufgaben ist ja doch jemand nötig und da habe ich 2, die Assistenzaufgaben übernehmen und das ist auch sehr wertvoll.
Brigitte Buchsein, was wünschen Sie sich für sich persönlich und auch auf die Gesellschaft bezogen?
Für mich persönlich wünsche ich mir eigentlich, dass ich weiter wunderbare Menschen um mich herum habe, Menschen, mit denen ich gern Zeit verbringe, mit denen ich gut im Kontakt bin, die mich weiter auch tragen in bestimmten Situationen, was ja jeder Mensch von uns einmal braucht. Menschen, die mir Tipps geben, die mir zuhören, die, mit denen ich mich weiterentwickeln kann. Und solche Menschen habe ich immer wieder um mich rum, hatte ich und jetzt auch wieder sehr, also in meiner Gemeinde, in meinem Vikariatskurs, überall. Und für andere wünsche ich, dass wir viel mehr einander zuhören, Meinungen auch mal einfach anhören, nicht immer gleich aggressiv reagieren, viel mehr Achtung und Respekt voreinander haben. Das, glaube ich, wäre für unsere Gesellschaft sehr wichtig.
Daran sollten wir arbeiten, alle miteinander. Eine Musik haben wir noch. Gewünscht haben Sie sich das Stück Geschenkt des Liedermachers Christoph Zehntner. Was verbinden Sie damit?
Also einmal war ich schon häufiger bei ihm im Konzerten, mag die Lieder alle sehr. Und gerade dieses Geschenkt, ich fühle mich ja so reich beschenkt von vielem, eben durch die Menschen um mich rum, durch Dinge, die ich an Eigenschaften habe. Und das drückt sich bei mir in diesem Lied einfach aus.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Brigitte Buchsein, für dieses Gespräch über Selbstständigkeit, Kraft und unbändige Lebensfreude. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Dieser Durst nach tiefem Leben, das Verlangen nach dem Kern, diese Sehnsucht nach Bedeutung treibt voran. Und wir suchen und wir prüfen, geben, was wir haben, aus. Doch wir merken, dass man Sinn nicht kaufen kann.
geschenkt, geschenkt, geschenkt. Was wir brauchen, um zu leben, gibt's geschenkt. Völlig unverdient, wenn man es recht bedenkt, was das Leben reich macht, wird von Gott geschenkt. Diese wunderbare Blüte, dieser sanfte, leise Hauch, der Moment, der ein Stück Ewigkeit enthält. Dieser Sonnenstrahl im Dunkel, dieser bunte Schmetterling, all das ist am Ende viel mehr wert als Geld. Geschenkt, geschenkt, geschenkt. Was wir brauchen, um zu leben, gibt's geschenkt. Völlig unverdient, wenn man es recht bedenkt, was das Leben reich macht, wird von Gott geschenkt. Dass jemand zuhört, dieses Wort, das tief berührt, die Erfahrung, Gott ist da und er ist treu. Dieser Mut, ihn neu zu suchen, gerne auf ihn zuzugehen, machen reich und stärken jeden Morgen neu. Geschenkt, geschenkt, geschenkt. Was wir brauchen, um zu leben, gibt's geschenkt. Völlig unverdient, wenn man es recht bedenkt, was das Leben reich macht. Was das Leben reich macht, wird von Gott geschenkt.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.